echt ultra beeindruckend. Einfach die Anden sind so wunderschön. Also ja, kann man gar nicht in Worte fassen. Muss man sich anschauen, muss man hin. Mit Krankenversicherung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts. Ich bin Sebastian Canaves, dein Gastgeber, und jede Woche bringe ich dir hier spannende Reise- und Abenteuergeschichten. Heute geht's mit Manuel nach Südamerika. Bevor wir jedoch starten, möchte ich auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Unser heutiger Gast ging auf seine Reise ohne eine Auslandskrankenversicherung. Eine Entscheidung, die wir nicht gutheißen und als ziemlich unverantwortlich betrachten. Wir führen meist ein Vorgespräch mit unseren Gästen und haben das mit der Auslandskrankenversicherung nicht vorher herausgefunden. Ich denke, man merkt, wie überrascht ich bin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich seiner Geschichte eine Plattform gegeben hätte, hätte ich das vorher gewusst. Wie wichtig eine solche Versicherung ist, hat der Podcast schon mehrmals bewiesen. Zum Beispiel, als ein Teammitglied von Christian Rommels Papua-Expedition tödlich verunglückt ist. Gut, da hilft auch keine Auslandskrankenversicherung, aber bei Sunhild zum Beispiel, die auf ihrer Weltreise mehrmals zum Arzt und ins Krankenhaus musste. Als jemand, der schon sehr viele Unfälle auf Reisen gehabt hat, mal verschuldet und mal unverschuldet und schon viel zu viele Krankenhäuser im Ausland besucht hat, weiß ich, dass eine Auslandskrankenversicherung unerlässlich ist. Sie kostet nicht viel, vor allem wenn sie die USA und Kanada nicht inkludiert, und kann einfach online abgeschlossen werden. Denkt also immer dran, euch vor eurer Reise ausreichend abzusichern. Gut, das hätten wir schon mal aus dem Weg geschafft. Nun aber zu Manu. Im Februar 2019 beschloss er, sich eine Auszeit vom strukturierten Arbeitsleben zu nehmen und reiste für 5 Monate durch Südamerika. Angefangen in Rio Grande in Patagonien, reiste Manu mit wenig Vorbereitung, spärlichem Spanisch und vor allem viel Mut und Abenteuerlust. Er wird uns von seiner spontanen Entscheidung erzählen, per Anhalter zu reisen, und wie er auf dieser Reise inspirierende Menschen traf, Landschaften erkundete und unvergessliche Abenteuer erlebte. Von Torres del Paine und El Chalten über die pulsierenden Städte Argentiniens bis hin zu den magischen Wüsten von Atacama und dem sagenhaften Machu Picchu. Manus Reise ist eine Geschichte voller Überraschungen, Freundschaften und lebensverändernder Momente. Also, abonniere doch den Podcast und teile ihn mit deinen Freunden. Deine Unterstützung ermöglicht es uns, noch mehr außergewöhnliche Geschichten zu erzählen, vor allem für das, was in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf uns wartet. Jetzt aber begleite uns auf dieser faszinierenden Reise durch Südamerika.
Hallo Manu, schön, dass du da bist.
Hi, servus, freut mich.
Ja, ich mich auch. Wir sprechen heute über deine großartige Reise, die ungeplant stattgefunden hat, beziehungsweise die Art und Weise, wie du gereist bist, ist, glaube ich, nicht so ganz geplant gewesen.
Per
Anhalter durch die Pampa hast du es genannt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du so erzählst. Bevor wir da so einsteigen, erzähl mal, wann hat diese Reise stattgefunden und wie bist du auf die Idee gekommen, sie zu machen? Ist das ein lang gehegter Traum gewesen? Ist das was Spontanes gewesen?
Die Vorgeschichte dazu ist, ich war das erste Mal mit dem Rucksack halt so in Schweden unterwegs, mit Freunden damals. Dann bin ich so auf den Geschmack gekommen vom Backpacken. War dann auch mal in Europa unterwegs und auch mal in Asien. War ganz cool. Wie es halt immer so ist im Urlaub. Und das war eben 2019 im Frühjahr. Zu dem Zeitpunkt war ich jobtechnisch, sage ich mal, einfach an einem Punkt, wo man so bildungsmäßig so die ersten Sachen erledigt hat. Und dann denkt man sich so, yo, jetzt ballert man voll rein. Und dann, also nach einer Zeit, denkt man sich so, ja, eigentlich vielleicht gibt es ja auch noch andere Sachen im Leben, die irgendwie cooler sind oder, keine Ahnung, die man auch sehen könnte. Und wollte dann einfach nochmal einen Cut machen, mich nochmal umorientieren, einfach mehr sehen. Und da hat sich so angeboten, so ein halbes Jahr Pause reinzulegen. Ich bin nämlich nach der Reise, also ich habe, so, jetzt muss ich kurz überlegen, im November habe ich damals gekündigt, also 2018, dann musste ich noch arbeiten, einschließlich Februar, und dann konnte ich quasi los. Und es war schon fix, dass ich nach der Reise nach Wien ziehe, wollte was Neues anfangen und habe mich da eben umgesehen nach einem Lehrplatz. Ich wollte eine Tischlerlehre anfangen und war gar nicht so leicht damals und habe dann aber wen gefunden. Und das war halt so ein... einfach so ein Wiener, wie man ihn sich vorstellt, und habe ihm so meine Lage erklärt, und der hat dann bloß so gemeint, so, ja, okay, wenn du Südamerika überlebst und im September bei mir auf der Matte stehst, dann kannst du bei mir loslegen, und dann Handschlag drauf und los ging's. Und dann war es aber tatsächlich gar nicht so leicht, einfach mal auszusteigen, sag ich mal, weil es halt einfach... Ich bin kein großer Fan von Bürokratie, aber das war echt lächerlich irgendwie, weil ich mich dann schon ummelden musste wegen Wohnsitz, bla bla bla, hin und her. Und dann hatte ich so einen Hickhack mit den ganzen Arbeitsämtern, dass ich mir echt, keine Ahnung, das hat mir so viel Zeit geraubt, und ich musste ja währenddessen auch noch arbeiten und so, und das, dass ich tatsächlich diese Reise kaum planen konnte, einfach. Ich hatte meinen Hinflug, und ich habe mich so ein bisschen darauf vorbereitet, indem ich Spanisch gelernt habe, weil mir schon klar war, in Südamerika kommt man mit Englisch nicht sehr weit. Und genau, dann war das alles so ein Hickhack hin und her. Und ja, plötzlich war der Februar vorbei, Job war vorbei, alles erledigt und ich konnte los. Bloß die Planung stand halt nicht so wirklich, aber nein. War halt dann so, war mir dann auch wurscht. Und genau, dann ging es auch schon los, tatsächlich. Mit dem Flugzeug von München nach Madrid, von Madrid nach Buenos Aires.
Und dann bist du von dort aus, bist du auch direkt weiter nach Rio Grande. Genau. Also es war eine geplante, spontane Reise. Kann man zusammenfassen.
Ja, voll.
Du wusstest, du willst weg, aber du hast keine Zeit gehabt, das wirklich zu organisieren. Du hast gerade erzählt, Backpacken lag dir. Backpacken hast du gemacht in Skandinavien, Europa und Asien so ein bisschen. Das heißt, du hast deinen Rucksack gepackt, warst auf einmal in Rio Grande, beziehungsweise unten in Ushuaia. Das ist ja so die letzte große Stadt auf dem südamerikanischen Kontinent. Und wie ging es dann für dich weiter? Ich meine, du bist, wir haben es vorhin kurz angesprochen, per Anhalter durch die Pampa. Mit Daumen rausstrecken hast du bisher wenig Erfahrung gehabt, oder?
Ja, absolut, weil es ja in Europa einfach absolut nicht üblich ist. Ich meine, wann hast du zum letzten Mal einen Anhalter gesehen?
Ja, das ist ein Weilchen her.
Das kam so, weil ich halt, ich habe mir diese... Also für mich war klar, dass ich in Patagonien starten will. So viel Vorbereitung oder Verstand hatte ich.
Warum war dir das klar? Was hast du damit verbunden, oder warum wolltest du dahin?
Das war einfach wettertechnisch bedingt, sage ich mal, weil mir klar war, ich will auf alle Fälle ganz in den Süden runter. Aber wenn es bei uns eben Richtung Frühjahr geht, wird es da natürlich Herbst auf der Südhalbkugel. Und dann war mir klar, dass da das Wetter tendenziell immer schlechter werden wird. Mhm. Je länger ich dort bin, deswegen war das mein erster Punkt, wo ich loslegen will, und dann genau, immer nach oben Richtung Wärme. Und genau, bin dann da eben runter, dann war es aber so, dass ich einfach mit den Flügen und sowas hatte ich echt blöde Zeiten und bin dann eben in Rio Grande gelandet und habe dort aber vor Ort kein Hostel gefunden oder irgendwas, was verfügbar gewesen wäre. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mich vor Ewigkeit mal auf Couchsurfing angemeldet habe, und habe dann da halt geschaut, habe dann jemanden gefunden, den Desis, der hat in Rio Grande eine Wohnung zusammen mit seiner Tante und seiner Schwester war's und hat angegeben, dass er da so im Durchschnitt Platz für 12 Leute hat.
Das ist so weit, eine große so gut. Wohnung.
könnte man denken. Ich hatte ungefähr so 60 Quadratmeter. Und dann bin ich dahin und ein Bombentyp, einfach super nett, super lustig. Und im Endeffekt war Couchsurfing sowas wie sein Hobby. Weil er halt gesagt hat, so ja, er hat momentan halt einfach nicht die Möglichkeiten zu reisen. Und deswegen nutzt er seine Lage als so Knotenpunkt im Endeffekt kurz vor Feuerland, wo jeder durch muss, und holt sich einfach die Leute, die Welt zu sich nach Hause und hat da die Leute durchgeschleust. Der hatte Gästebücher, also auf dem ersten Regal lagen irgendwie 5, 6 richtig dicke Schinken, die waren voll. Ich meinte, er hat letztes Jahr 200 Leute durchgeschleust, aber er ist sich nicht ganz sicher.
Okay, also der nimmt aber wirklich jeden an.
Ja, aber der nimmt alle an. Und es war mega lustig, weil ich bin halt rein und dann natürlich total überfordert. Ich meine, ein paar Stunden davor noch in Europa und auf einmal stehst du da in Rio Grande in so einem Kaff mitten im Nirgendwo. Ich bin beim Flughafen raus, das weiß ich noch. Und das Erste, was passiert ist, ist, mir ist ein Schakal über den Weg gelaufen. Und ich dachte nur, ah jo, okay. bin dann eben dahin. Und dann waren zwei Typen aus Chile war gerade da. Die waren auf Radreise. Und eben seine Tante, seine Schwester. Und die waren gerade am Frühstücken und sowas. Und ich bin dann so dazu. Und dann war natürlich so die erste Erkenntnis, also mein Spanisch ist echt bescheiden. Ist natürlich auch ein taffer Start, mit Chilenen zu starten, muss man ganz klar sagen.
Weil die so schnell reden, ne? Und die verschlucken auch so viel, ne?
Ja, also und sie reden halt, als hätten sie so ein Fischstäbchen im Mund einfach. Das ist Wahnsinn. Und was aber, was noch dazugekommen ist, ich habe es mit Bubble gelernt. Bei Bubble lernt man das europäische Spanisch. Mhm. Und das ist schon unterschiedlich zum lateinamerikanischen. Der Unterschied ist so wie zwischen British und American English ein bisschen größer, weil die halt einfach andere Worte verwenden, hauptsächlich andere Grammatik verwenden in Bezug auf Vergangenheit und halt einfach Sachen ganz, ganz anders betonen. Aber das ist halt überall dann unterschiedlich, je nachdem, wo man hinkommt, da war quasi alle paar Kilometer haben die Leute anders geredet.
Kann ich nur bestätigen. Also ich als Spanier habe in Südamerika ab und zu auch mal Probleme, Unterhaltungen zu führen, beziehungsweise gibt es Momente, wo ich nicht verstehe, was mein Gegenüber mir gerade versucht zu sagen. Und ich spreche es fließend.
Ja, voll. Komme ich dann auch nochmal dazu danach. Auf jeden Fall war ich dann da. Dann war ich da erstmal aufgehoben. Dann waren natürlich alle gut drauf, alle begeistert und so, ja, erstmal schön Frühstück, Mate und dann einen entspannten Tag, dass ich da ankomme und sowas. Und dann war da echt den ganzen Tag war da Betrieb. Es sind pausenlos Freunde von DCs gekommen und wieder gegangen und bla bla bla. Und mit einem Kumpel von ihm, der hat in Ushuaia gearbeitet, der hat dann so gemeint, hey, ich fahre morgen in der Früh hin, ich nehme dich mit. Ich so, cool. Bin ich damit reingehüpft und sind wir da runtergefahren. Dann eben ganz, ganz im Süden gewesen, was einerseits, also, boah, ja. Warst du schon dort in Ushuaia?
Ich war nicht in Ushuaia, ich war in Punta Arenas, auf der anderen Seite, auf der chilenischen Seite.
Ja, genau. Und das ist halt schon echt, wow, ist das rau da unten. Also, vor allem wettertechnisch. Ja. Aber mega schön natürlich. Und dann hat eben der Kumpel da gemeint, so ja, er ist jetzt für 2 Tage hier, da kann ich bei ihm pennen und danach hätte er noch eine Bekannte, dann kann ich bei der schlafen und sowas. Und dann bin ich halt da rum und hab so ein paar Gletschern habe ich mir angeschaut, bin da halt rumgewandert, war ganz cool. Und wollte dann auch mal zu einer Lagune, bisschen außerhalb, und dann habe ich so mit ihm geredet, ja, wie ich da hinkomme. Dann meinte er, es fährt schon ein Bus, aber halt alle heiligen Zeiten. Aber wenn's ist, dann stellt sich einfach an den Ort Ausgang, nimmt dich schon jemand mit. War ich so, ja, gut, probieren wir mal. Dann was der nächste Brüller war, dann es sind immer so, also wenn man in vielen Städten in Südamerika rein oder rauskommt, dann sind da so Kontrollpunkte, wo einfach Pässe kontrolliert werden, vor allem von Ausländern eben. Ich denke, das hat auch viel mit Drug Traffic und sowas zu tun. Und dann musste ich da halt rein und hatte meinen Pass halt vergessen und habe da in meinem bisschen Spanisch rumgestottert und dann hat mich diese Beamte gefragt, eben wie mein Name ist und sowas und wie alt ich bin. Und ich habe dann so ewig, ich war mega nervös natürlich, und habe dann bloß rausgestattet, ja, 20 Kinze. Und aus dem Nebenraum, da kam das schallendes Gelächter von den Kollegen, weil es halt 2015 heißt einfach. Und da war ich so, mein Gott, ich muss dran arbeiten, es hilft nichts. Naja, auf alle Fälle, raus an die Straße, Daumen raus. 2 Minuten später bleibt jemand stehen und dann habe ich dem halt so geschildert, wo ich hin will. Und das war bloß so eine Viertelstunde außerhalb vom Ort. Da haben sie mich dann rausgeschmissen, haben nicht da gewandert und sowas und war halt eigentlich gleich begeistert. Dachte ich mal, wow, das war ja easy. Auf dem Rückweg genauso. Und genau, dann dachte ich mir schon so, eigentlich, das ist irgendwie cool und auch praktisch, weil ich dann eben Spanisch reden muss. Also genau, und dann kam mir schon so die Idee, ja, eigentlich könnte ich das ja öfter machen. Und bin dann auch, wie ich in Ushuaia eben durch war, bin ich wieder nach Rio Grande, wieder zum Desis, bin ich auch per Handhalter gefahren, auch reibungslos funktioniert und dann, das waren so die ersten 10 ins kalte Wasser stecken, sage ich mal, kurze Fahrten und alles easy. Und dann war da, natürlich war die Hütte wieder voll. Und unter anderem waren 2 Spanier da, die Sarah und der Nino und der Alexander aus Russland. Und dann habe ich mich mit denen mehr oder weniger zusammengetan, weil wir alle in die gleiche Richtung wollten, Richtung Punta Arenas. Also Richtung Torres del Paine wollten wir. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass die auch einfach viel per Anhalter fahren. Da habe ich so, okay, krass, mache ich mit. Und dann habe ich so einen kleinen Crashkurs von der Sarah bekommen, die Do's und Don'ts und sowas.
Hatte dir erklärt, dass du halt in die Pappe, du brauchst immer ein Edding mit, muss immer mit dabei sein und wo man sich hinstellt und wie man sich hinstellt und
ja, genau.
Nicht zu ernst schauen, nicht zu krass lachen, normal.
Oder? Genau, ja.
Ist das so?
Einfach easy. Ja, ja, voll, genau sowas war's. Und dann hat sie gesagt, noch nie einen Hut aufhaben, das ist auch wichtig. Sie wurde nie mitgenommen, wenn sie einen Hut aufhatte und immer Glücksschokolade dabei haben und wenn es gar nicht klappt, dann eine Glückszigarette auch noch dabei haben. Oder so Kram. Und dann haben wir uns in die Straße gestellt und war halt zu viert da. Und dann war es eh so, ja, wir teilen uns auf, verabschiedet, machen wir 2-2 und dann ist das schon realistischer. Ich bin mit dem Nino. Es war ein junger Spanier, der war 18, glaube ich, ja. Der wollte sein Englisch verbessern eigentlich und wollte eigentlich nach Kanada. Dann hat er so seine Finanzen gecheckt und hat gedacht so, ja, das haut nicht ganz hin, er geht lieber nach Südamerika. Und na, dann wurde es halt nichts mit dem Englisch lernen, aber schön wurde es trotzdem. Er war sehr bergbegeistert und wanderbegeistert. Auf alle Fälle haben wir uns aufgeteilt und wurden aber immer direkt hintereinander aufgenommen. Also wir sind ständig in LKWs gekommen, hat die 2 aufgegabelt, 10 Meter weitergefahren, da sind wir gestanden, hat uns auch noch eingesammelt.
Okay, geil.
Und so sind wir bis nach Punta Arenas gekommen, zum nächsten Couchsurfing-Host und ja, genau, dann waren so die ersten Versuche nicht allein und es war immer lustiger, die Stimmung war immer mega gut. Genau. Dann waren wir eben, bin ich zusammen mit dem Nino Richtung Torres del Paine getrampt. Und da haben wir uns dann aufgeteilt, weil man kann ja am Torres del Paine, man kann verschiedene Wanderrouten nehmen. Entweder das O, quasi einmal um diese großen 3 Zinnen herum, dieses Massiv, was 6 Tage dauert, glaube ich.
Mhm. O-Track oder W-Track, ne?
Ja, genau, ja. Und der Nino, der war ausgerüstet Und hat gesagt, ja, mach die große Runde und sowas. Und ich habe dann so, ja, puh, oh, sogar mein Fleece-Pulli, glaube ich, am zweiten Tag schon verloren gehabt. Und habe ich so, naja, ich mache lieber bloß das W. Dann sehe ich auch alles und das ist entspannter. Und dann, es war ja das Nächste. Ich musste in, was ist die letzte Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Da hattest du einen Gast, der hat erzählt, die war in Zentralamerika und dass sie so oft krank war und wie wichtig doch die Krankenversicherung oder sowas ist. Ich habe nicht mal eine gehabt im Ausland. Ich habe einfach nichts auf die Reihe gebracht davor. war auch wurscht.
Liebe Hörer, nehmt euch kein Beispiel an ihm.
Nein, Mann, nein.
immer eine Krankenversicherung haben, ja.
Auf alle Fälle war ich dann dort. Und dann ist es so, dass es da verschiedene Agenturen gibt, mehr oder weniger, für diese Zeltplätze im Nationalpark. Die aber irgendwie nicht so wirklich miteinander reden, wurde mir gesagt. Und dann habe ich so den ersten Zeltplatz gebucht, also einen am Anfang vom Track. Dann gibt's einen in der Mitte und einen am Schluss. Und dann wurde mir gesagt, wenn ich dann hinkomme zu dem mittleren, da können sie mir gerade keine Auskunft geben. Und das Büro, das die bucht, die Dinger, die haben zu. Und aber wenn ich da hinkomme, dann kann man das auch vor Ort machen, kein Thema. Genau, bin dann hin. Wir sind hin und dann am ersten Tag sind wir hoch zu den Zinnen, haben uns die angeschaut, dann runter. Dann war es schon Nacht, dann haben wir gleich geschlafen und am nächsten Tag haben wir uns neben aufgeteilt. Erst den O-Track gegangen und ich das W. Und ich mit kompletten, vollgepackten Rucksack mit Essen und sowas, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo der hatte, 25 oder 30. Large, diesen ganzen Track bis in die Mitte, komm hin, Zeltplatz ist voll. Yo, scheiße. Also bin ich einfach diesen ganzen W-Track in einem Sitz gegangen und war danach einfach komplett am Arsch. Ich hatte danach so einen blauen Fleck auf der Hüfte, einfach von meinem Rucksack, von diesem Gewicht. Den hatte ich, glaube ich, 1,5 Jahre. naja, auf alle Fälle mega beeindruckend. Wow.
Also du bist eine 4- bis 6-tägige Mehrtageswanderung in einem Stück durchgelaufen.
Na, ich bin ja dieses Weg gegangen.
Ja.
Und normalerweise ist es so gedacht, man geht vom ersten Campingplatz hoch zu den Zinnen und dann ins mittlere Camp. Das ist quasi, erst hoch zu den Zinnen, dann zurück, das ist Tag 1. Dann geht man ins mittlere Camp, Tag 2. Und dann geht man quasi zur Spitze von diesem mittleren Stück quasi vom W. Und dann, je nachdem, wie fit man halt ist, macht man nochmal Pause im mittleren Camp oder geht in einem Zug dann rüber zum quasi vorletzten Punkt vom W, schläft da wieder und dann von dort weiter bis zum Ende vom W zu diesem Gletscher, der da ist. Mhm. Und dann halt nochmal zurück.
Grey Gletscher, glaube ich.
Ja, genau, Grey. Ich habe gerade die Farbe vergessen gehabt. Und dann zurück zum letzten Camp und dann mit der Fähre zurück. Mhm. Und ich habe quasi diesen mittleren Teil, den habe ich halt einfach an einem Tag
durchgezogen. Also, aber dann hast du trotzdem halt ein 4-Tage Wanderung in 2 Tagen gemacht oder so.
Ja, genau.
Und dann hast du gerade gesagt, du hast da so einen blauen Fleck gehabt, weil du hast 25 bis 30 Kilo gesagt, deinen Rucksack, was mir sehr, sehr schwer erscheint, weil du alles mit dabei gehabt hast, was du auf deiner Reise dabei hattest.
Ja, genau.
Also du hast nicht irgendwie aussortiert und irgendwo zwischengelagert im Punta Arenas oder Puerto Natal, sondern du hast alles dabei gehabt und, ja. Und weil du keine Krankenversicherung gehabt hast, hast du dir das nicht untersuchen lassen.
Ja, so kann man es zusammenfassen, weil ich mir dann da auch dachte, ja, mein Gott, ist halt jetzt aufgescheuert, einfach vom Gewicht und so, jetzt so tragisch. Ich hatte dann einfach so keine Lust und keine Zeit, dass ich mich damit jetzt beschäftige und wollte lieber weiterschauen.
Okay, jetzt muss ich aber trotzdem fragen, weil ich das wahnsinnig unverantwortlich finde. Warum hast du keine Auslandskrankenversicherung gehabt?
Ich habe es einfach, also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe es einfach total verballert.
Warum hast du dann nicht im Nachhinein noch eine abgeschlossen?
Gute Frage eigentlich. Ich glaube, ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich war da so geflasht, dass ich jetzt da bin und dann so von Moment zu Moment und von Tag zu Tag und hat sich alles so alles ineinander geflossen und dann ging das so dahin.
Okay, krass.
Ja, ich weiß, mega dumm.
Man hört immer diese Geschichten von vielen Leuten, die dann auf GoFundMe dann ihre Petition halt starten, weil sie es vergessen haben. Oder nicht, weil sie es vergessen haben, weil sie einen Unfall hatten und weil sie dann halt irgendwie Kohle brauchen, weil sie halt irgendwo am Arsch der Welt liegen und nichts bezahlen können.
Voll. Also beim nächsten Mal mache ich auch eine.
Also die kosten ja auch nicht so viel, ne? Weil du warst ja auch nicht in den USA und Kanada. Dann kostet so eine Auslandskrankenversicherung auch gar nicht so viel.
Ja. Beim nächsten Mal.
Also ich brauche ja auf jeden Fall einen Krankenversicherungssponsor in dieser Folge oder halt in diesem Podcast. Das ist total krass.
Einen am besten zwei.
Ich hoffe, es macht hier wirklich niemand nach.
Ah, nein. Genau.
Und okay, also und dann hast du halt, da bist du mit deinem blauen Fleck irgendwie, wie hast du gesagt, 1,5 Jahre rumgerannt. Also du bist die ganze Reise mit einem blauen Fleck, eine kleine Erinnerung. Ja, hast du das denn bisher untersuchen lassen und weißt, was es war? Weil
nein, das ging
eine
ja dann
Aufscheuerung noch geht ja nicht so lange.
So, ja, nein, ich habe es nicht untersuchen lassen, aber es wurde dann auch einfach immer weniger und weniger und weniger und das jetzt ist es weg.
So. Glück gehabt.
Ja, Glück gehabt.
Also es hört sich nach sehr, sehr, sehr viel Glück an. Es gibt ja aber auch noch ein paar andere Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, wo du auch Glück gehabt hast. Also du hast allgemein in deiner Zeit sehr viel Glück gehabt.
Ich sag's dir, ich bin beim Karma so krass im Minus. Ich habe einfach so viel Glück gehabt.
Da musst du noch einiges gut tun, damit dieses Konto halt irgendwie wieder ausgeglichen wird.
Ja.
Für alles andere gibt's Versicherung.
Genau. Also fürs Karma. dann war Torres del Paine war vorbei. War mega schön und echt ultra beeindruckend. Einfach die Anden sind so wunderschön. Also und, ja, kann man gar nicht in Worte fassen. Muss man sich anschauen, muss man hin.
Ja, ist so, ja.
Dann bin ich weiter von eben dem Torres del Paine über El Calafate nach El Chalten. Mhm.
Das ist wieder zurück auf argentinische Seite.
Genau, ja. Ich bin am Anfang immer so hin und her gehüpft. Und El Chalten, das ist eben dieses kleine Dorf am Mount Fitzroy. Das kennt man. Das ist das Logo von Patagonia, diese Bergkette. Auch mega beeindruckend. Da bin ich auch hin und hatte noch nie so wirklich den Plan, so wie kommt man da jetzt hoch und so weiter und sowas. Und dann haben mich welche gleich mitgeschliffen, sage ich mal. Ich war kaum drin im Zimmer, da haben sie gemeint, so, ja, willst du da hoch? Ich so, ja, schon. Ja, passt. Sie starten um 4 in der Früh, sie wollen zum Sonnenaufgang oben sein. Ich so, ja, gut, machen wir. Und dann sind wir da hochgestaxt mit Stirnlampen und waren dann oben und ja, wow. Also ich dachte, Torres del Paine ist unfassbar und das war unfassbarer. einfach Hammer, aber halt das Wetter war echt schlecht, muss ich sagen. Es hat halt echt nur geregnet die meiste Zeit und es war echt kalt. Und deswegen war dann so nach dem Punkt war so meine nächste Intention, ja, Anden, schön. Aber ich muss jetzt ins Warme, sonst, keine Ahnung, kriege ich ja...
Eine Erkältung kannst du ja nicht leisten.
Nein, kann ich mir nicht. Und deswegen bin ich dann weiter nach Norden. Mein nächstes Ziel war Bariloche. Und da bin ich dann in El Chalten aus dem Ort rausgegangen. Und dann standen direkt innerhalb vom Ortsschild noch welche und wollten per Anhalter fahren. Dann dachte ich mir, ah, ihr Anfänger, Tipp von der Sarah, immer ein bisschen außerhalb vom Ort stehen. Einfach so 10 Minuten rausgehen vom Ort, hinterm Ortsschild, da stellt sich hin. Und zack, nach 2 Minuten haben mich 2 Niederländerinnen aufgesammelt. Mit denen bin ich dann mit. Denen war ich dann insgesamt 1,5 Tage tatsächlich unterwegs, weil die relativ weit nach Norden gefahren sind. Und
die zwei, die haben ihr den Vater von der einen gesucht, ne?
Also ja, genau.
Was hat es damit auf sich?
Ist der verschwunden? Nein, das war so eine Scheidungsgeschichte, als sie noch Kind war und pipapo. Und über drei Ecken hat sie dann erfahren, dass er da irgendwo kurz hinter der chilenischen Grenze lebt. Und deswegen sind sie da im Endeffekt diese ganze Grenze in Patagonien da unten abgefahren und haben nach dem gesucht.
Und Fernsehteam und mein Kollege Marco Buch waren auch dabei oder haben die es alleine gemacht?
Nein, tatsächlich alleine und ohne Kamera haben die es gemacht, ganz unspektakulär. Wir wollten da keinen Profit draus schlagen.
Es gibt so eine Sendung auf Sat.1, glaube ich, mit wo man irgendwie den Vater, wo man irgendwie Leute sucht, die
ja. Okay.
Und mein Reiseblogger-Kollege Marco, der ist da Moderator oder ist betreut das in irgendeiner. Deswegen habe ich gefragt.
Ach so. Okay. Ah, ich habe leider keine Handynummer, sonst hätte man das vielleicht im Nachhinein nochmal nachstellen können oder so. Und ja,
haben sie, hat sie denn ihren Vater währenddessen gefunden oder war das einfach nur Teil der Reise? Die haben Urlaub, also die haben irgendwie das mit der Suche mit Urlaub verbunden und du bist einfach mit für anderthalb Tage?
Die haben das im Endeffekt war es, sie haben sich Urlaub genommen und sind darüber und haben das gesucht und ich war auch bloß diese eineinhalb Tage da, weil sie dann halt wieder auf die chilenische Seite rüber sind und ich wollte in Argentinien bleiben und weiter nach Norden.
Ja.
Genau, und wie gesagt, bin ich echt weit mit hochgekommen. Das waren halt eineinhalb Tage, die ich damit unterwegs war. Und war mega lustig. Haben mich dann halt irgendwo im Nirgendwo rausgeworfen, weil, ja, so kann man sich die Straßen halt vorstellen. Es geht bis zum Horizont geradeaus. Dann kommt eine Kreuzung, dann geht's nach Westen und nach Osten und dann kommt nichts und ja, einfach gähnende Leere. Und dann haben sie mich da rausgeworfen und sind weiter Richtung Chile und ich bin da gestanden, hat mich der Nächste eingesammelt und dann war sie ja so ein Dahingetröpfel, 5 Kilometer, 2 Kilometer, nochmal eingesammelt, bis ich halt einfach irgendwo dann gestrandet bin und dann wurde es auch schon dunkel und hab's mit meinen Vorräten für unterwegs irgendwie ein bisschen verschissen gehabt, hatte nämlich nichts mehr außer eine Dose Bier. Was, ja, es hätte schlimmer sein können also. Und dann habe ich halt mein Zelt aufgebaut und mich hingelegt, Bierchen noch genossen. Und wie es halt so ist, Bier, dann irgendwann, halt nachts mal, wurde ich wach, musste mal raus. Und wow, also einfach ein Wahnsinns-Sternenhimmel, weil ich halt echt, ich war mitten im Nirgendwo, keine Ahnung wie viel, 100 Kilometer bis zur nächsten Stadt oder Dorf und ich habe noch nie so einen Sternenhimmel gesehen und ich kann es gar nicht schöner irgendwie umschreiben oder sowas, es war einfach, wie es war. Ich bin mitten in der Pampa gestanden, in meiner scheiß Boxershort und habe wie ein Affe in den Himmel geschaut und dachte einfach, boah, was habe ich eigentlich für ein Glück. Und ja, das war ein schöner Moment.
Ja, der Sternenhimmel auf der Südhalbkugel, der ist schon was sehr, sehr Besonderes. Also jeder, der noch nicht südlich vom Äquator unterwegs war und nachts draußen stand, der kann das gar nicht verstehen, weil das im Norden nie so extrem wird, wie es dort unten ist.
Echt unglaublich. Und man kann ja dann auch versuchen, das zu fotografieren, wie man will, aber das kann man gar nicht einfangen. Genau, und dann ging es aber weiter nach Bariloche in den sonnigen Norden. Das ist ja, das nennt man ja auch das kleine Italien in Argentinien. Schaut auch echt so aus. Schon ein bisschen aus wie am Gardasee. Mega schön. Hab dann die Wärme genossen und so und ja, was man halt so macht. Ich habe mir ja tatsächlich eigentlich nie, ich habe keine Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Ich bin echt immer so, ich bin irgendwo reingefallen und dann bin ich so rum und habe mir das alles angeschaut und mit den Leuten geredet und wie sie so leben und was sie so treiben und so. Und dann bin ich weitergefallen in die nächste Situation und den nächsten Ort. Und dann am Torres del Paine hatte ich aber einen kennengelernt aus Köln, den Max. Der hatte schon ein halbes Jahr da drüben gelebt. War halt so zum ich glaube, es war mal ein Studienaustausch oder sowas für ein halbes Jahr, war er drüben. Habe ich schon gesagt, wo er gelebt hat? Puerto Natales, ja. Bin mir gerade nicht sicher. An der Küste eben. Und wir haben also gequatscht gehabt, wir haben uns ganz gut verstanden. Ich war so, ja, ich will eh nach Buenos Aires hoch, da komme ich an ihm vorbei. Schaue ich vorbei. Und dann war es halt auch so, dass ich einfach wieder ein Bombenglück gehabt habe, weil das Spanisch wurde schon besser, aber eher so, nein, ja, bröckchenhaft halt.
Also du wusstest, dass das wie 25 ausgesprochen wird mittlerweile.
Ja, ich wusste es zu dem Zeitpunkt dann schon. Und an sich ist es ja, mega herzig, weil wenn du dort bist und dann sehen die einen Touri, dann sind sie erstmal so, ja, okay, Touri. Wenn die dann aber merken, dass du Spanisch sprichst und wenn es nur so ein Brückchen ist, dann sind die begeistert. Boah, hey, mega. Hey. Und jeder gibt dir Tipps und sagt dir, hey, so, so, so. Und hier in unserer Region sprechen wir das so und so aus, weil das ist halt schon so ein kleiner Stolz einfach so regional da. Und dann wollte ich eben von Bariloche nach Puerto Natales. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo. Nein, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Auf alle Fälle, es ist im Endeffekt, es gehen zwei Straßen in Argentinien nach oben, die eine am Landesinneren, an der Grenze zu Chile und die andere an der Küste, am Atlantik entlang. Und dazwischen gibt es ein paar Verbindungsstraßen. Also, und wenn du dann von Bariloche nach Puerto Natales willst, dann musst du erst wieder runter in den Süden fahren, dann einmal das ganze Land durchqueren und dann hoch in den Norden. Lächerlich weite Strecke. Und ich habe mich schon so eingestellt, so, wenn es blöd läuft, bin ich jetzt echt so 4-5 Tage unterwegs. Hat mich einer eingesammelt, stellt sich raus, er ist Lehrer für Spanisch und Englisch und er fährt von Bariloche nach Puerto Natales. Bam. Also, wow. Das Glück schlägt wieder zu. War schneller als jeder Bus und hat noch Stunden, also haufenweise Stunden Sprachnachhilfe bekommen. Besser kann es gar nicht laufen. Mhm. Und war dann auch mega lustig in Puerto Natales, da hat er bei seiner Gastfamilie gelebt, die haben mich dann auch mitgenommen. Dann haben wir uns, also ich muss sagen, ich kann mit Fußball echt nichts anfangen. Aber da haben sie uns dann mitgenommen zum Fußballspiel. Das war irgendeine Jugendmannschaft, 4., 5. Liga, keine Ahnung. Da sind die Emotionen hochgekocht, da ging es zu. Krasser als bei jedem Champions League-Spiel. und bin dann von dort weiter nach Norden. Bin dann nach Buenos Aires. Mega schön, mega groß. Wow, es ist alles, jede Stadt in Südamerika ist groß. Das, ja.
Es ist halt einfach mal komplett was anderes, wenn man halt irgendwie Ushuaia oder Punta Arenas oder ja, so voll, nimmt. Das voll. ist halt einfach eine Metropole.
Ja, absolut. Und bin dann eben von Buenos Aires rüber nach Uruguay und von dort dann nach Montevideo. Bin ich so ein bisschen durch Uruguay getingelt und dann wieder rüber nach Argentinien, weil ich an die Iguazu-Wasserfälle wollte, die eben in diesem Dreiländereck sind zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay.
Sag mal, hat nie irgendwie mal so ein Grenzbeamter gesagt, was du hier eigentlich die ganze Zeit machst, zwischen dieses ganze Grenzhopping? Also der Pass, der muss doch ziemlich schnell, ziemlich voll geworden werden. Also
mit der, ja, tatsächlich schon. Nein, tatsächlich hat mich das nie jemand gefragt.
Vielleicht ist das normal.
Vielleicht. Vielleicht ist es ihnen auch einfach total wurscht. Mich hat mal ein Grenzbeamter, das war gleich mein erster Grenzübertritt, der wollte halt mit mir reden und ich habe halt, wie es damals noch war, ich habe so dahin gestopselt vor mich auf Spanisch. Dann hat er bloß so, ja, Passporte, hat er genommen, hat reingeschaut und hat halt auf Deutsch einfach gesagt so, ah ja, guten Tag, Herr Reiter. Und ich so, ah ja, klar. Weil halt, ja, seine Großeltern aus Deutschland waren, was halt in Argentinien üblich ist. Es sind viele, haben Vorfahren aus Italien, Deutschland oder Polen.
Ja, es sind viele nach dem Krieg ausgewandert darunter.
Ja, genau. Genau, auf jeden Fall war ich dann in Paraguay und das war dann so zum ersten Mal, wo ich mir gedacht habe so, boah, jetzt bin ich in Südamerika, weil so vom Flair her ist Argentinien und Uruguay sind relativ europäisch, sag ich mal, aber eben in diesem Dreiländereck, wo dann eben einfach viel Kriminalität auch schon aufkommt und sowas, dann ist es halt so, dass vor jedem Geschäft steht ein Beamter mit einer automatischen Waffe. Und kompletter Montur. Und dann ist es halt schon so ein Ding so, ja, ist halt dann ein anderer Vibe, sag ich mal.
Ich glaube, das verlässt einen auch nicht mehr, bis man halt irgendwie in den USA ankommt, ne? Also durch komplett das komplette nördliche Südamerika, Zentral und durch Zentralamerika ist das ziemlich präsent. Hier und da mal eine Ausnahme, aber man gewöhnt sich erschreckenderweise an die Präsenz von Schusswaffen.
Ja, absolut. Und was zu dem Zeitpunkt eben auch noch war, war, dass überall viele, viele Flüchtlinge aus Venezuela unterwegs waren. Und das hat halt dann dazu auch noch zugespielt, sag ich mal, dass es einfach insgesamt teilweise, es war schon, ja, krass, was man teilweise gesehen hat, so an im Endeffekt so zwei Klassen Gesellschaft, vor allem dann in Paraguay, wo es dann in der Hauptstadt einfach, ja, den einen Leuten geht's echt gut, die sitzen im Café und die trinken ihr Käffchen und bla bla bla, und auf der anderen Straßenseite sitzen halt die Leute in ihren Wellblechhütten im Park und ja, ist halt ja schon krass einfach. Einfach, ja, was will man dazu noch sagen? Genau, ich bin dann wieder zurück nach Argentinien, weil ich hatte so den einzigen Fixpunkt, den ich hatte, war, dass ich mich in Santiago de Chile mit einem Freund treffen wollte. Es war geplant, dass wir von Santiago de Chile in die Atacama-Wüste fahren mit Motorrädern. Deswegen bin ich da dann wieder da bin ich dann hingetingelt. Und habe mich da mit ihm getroffen. Der hat sich 3 Wochen Urlaub genommen gehabt. Und dann wollten wir eben dort uns Motorräder organisieren. Und dann hat mich die Bürokratie, die hat mich wieder eingeholt. Das Schwein. Weil es ist sehr, sehr schwierig bis hin zu unmöglich, sich dort als Ausländer eine Maschine zu kaufen und die für kurze Zeit anzumelden. Es war ein mega Hickhack und wir haben echt relativ viel Zeit damit verbracht, das irgendwie zu probieren, doch noch hinzudeichseln, bla bla bla.
Und mieten konnte man nichts?
Das wäre tatsächlich möglich gewesen, hätte aber echt Unsummen gekostet. Okay. Das ist so, und genau, und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt wollen auch nicht seinen Urlaub damit verbringen, dass wir da in der Stadt rumhängen und so mit Beamten rumstreiten. Haben dann abgekürzt und sind in den Norden geflogen, in die Atacama-Wüste, haben da ein Auto gemietet, sind halt mit dem SUV da durch die Wüste. Mega schön. Auch echt surreale Landschaften.
Also dann nach San Pedro de Atacama, ne?
Ja, genau. Echt, ja, mega schön.
Was habt ihr da so unternommen? Ihr seid dann, du hast gerade gesagt Wüste, aber da gibt es ja noch viel mehr. Da gibt es ja heiße Quellen, es gibt unglaublich viele, viele Flamingos. Ja. Was habt ihr da so gemacht?
Da sind wir durch dieses Valle de Luna sind wir gefahren und eben auch zu diesen Schwefelquellen, die da sind, mit diesen Geysiren. Und ich weiß nicht, ob's irgendwie an der Jahreszeit lag oder sowas, aber wir waren ständig allein. Es war echt niemand da. Der ganze Ort war irgendwie wie ausgestorben. Also natürlich die Leute, die da gelebt haben, aber sonst nur wir gefühlt. Und genau, sind da einfach durch die Wüste immer irgendwo gezeltet. Und genau, die Flamingos, die sind mir auch in Erinnerung geblieben, weil die sind echt überall und wow, so viele. Das ist krass.
Die sind da meiner Meinung nach aber nicht so ganz so pink wie in anderen Gegenden auf der Welt. Aber es gibt relativ viele. Und aber ich meine, mittlerweile bist du ja, wenn man so auf der Karte das mal so ein bisschen verfolgt, richtig weit im Norden. Ne? Also jetzt musst du keine Angst mehr wirklich haben vor einer Erkältung, außer vor der Klimaanlage. Es ist ja mittlerweile wirklich, wirklich warm. Und die Atacama-Wüste, wenn ich mich recht entsinne, ist das die trockenste Wüste der Welt.
Ja, genau.
Ist das so, ne?
Nicht die heißeste, aber die trockenste. Da hat es seit Jahrzehnten nicht geregnet. Wir sind auch bloß jeden Tag, haben das Zelt aufgemacht, Kopf rausgestreckt und der erste Satz war bloß, Mai, heute haben wir Glück mit dem Wetter. Und dann ging es schon weiter. Und ja, es ist halt, weil es halt auch vor den Anden liegt und dann zwischen Ozean und den Anden und nein, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich will jetzt auch keinen Müll reden. Irgendwie auf alle Fälle, es kommt einfach kein Regen hin, keine Chance. Das ist ja dann auch auf bolivianischer Seite eben diese Salzwüste.
Salar de Uyuni.
Genau, ja. Ja, dann waren wir da durch, sag ich mal, und wollten dann natürlich auch noch die Zeit gut, so gut wie möglich nutzen. Und dann lag das nächste, was einfach nahe liegt, ist Machu Picchu. Dann sind wir da noch hingereist.
Wie seid ihr da hingereist? Mit dem Wagen, mit dem Auto oder seid ihr dann?
Per Bus sind wir da hingefahren. Okay. Ja. Genau. Dauert zwar eine Zeit, aber ist tatsächlich recht easy.
Busfahren ist ja Volkssport in Südamerika. Da gibt es ja verschiedene Klassen und da wird ja alles mit dem Bus gemacht, wenn man nicht fliegt.
Ja, genau. Absolut. Das ist einfach das Nonplusultra da unten und auch mega gut vernetzt tatsächlich. Wenn man per Bus reist, kommt man überall hin. Einfach absolut keine Probleme.
Ich erinnere mich, ich war mal in Chile vor vielen Jahren und fand es sehr, sehr geil, sehr fleischlastig das Essen und nach einer Weile auch, nach einer langen Weile, nach 3 Wochen war es sehr monoton. Und jeder Chilene hat mir immer vorgeschwärmt vor Peru. Also wenn mir das Essen in Chile schmecken würde, dann müsste ich mal nach Peru, denn da ist das Essen einfach genial, weil du so unglaublich viele Kulturen und dadurch so eine krasse Fusion-Küche hast. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, absolut, absolut. Jetzt kommt der nächste Punkt. Ich bin eigentlich Vegetarier. Und dann ist Südamerika einfach nicht der Platz für einen, weil eben so vor allem Argentinien und Chile, da gibt's Fleisch und als Beilage gibt's Brot und Hühnchen, kann man so sagen. Und natürlich, wenn man unterwegs ist, dann mache ich auch alles mit und sowas und wurde auch mal, ich habe in, jetzt muss ich kurz nochmal schauen, wie war der Name? In Córdoba war es, genau.
Hast du nicht irgendwo so ein Asado mitgemacht?
Genau, unterwegs zweimal. Einmal hat mich so ein altes Ehepaar mitgenommen. Das war in Uruguay. Die haben mich eingesammelt und ich dachte, die nehmen mich bloß ein paar Kilometer weit mit. Die haben dann gemeint, so, ja, willst du heute Nacht wirklich an der Tankstelle schlafen? Und ich war so, ja, mir ist es wurscht. Und das, nein, komm mit zu uns. Dann gab's ein Bett, eine Dusche und ein Asado mit so einem Bootsclub, wo der Mann dabei war. Und in Córdoba habe ich dann auch nochmal eins mitgemacht, weil so eine Motorradgang in dem Hostel, wo ich geschlafen habe, so ihr, keine Ahnung, Get-Together hatte und die haben dann auch Asado gemacht und meinen so, ja, hey, wenn wir schon mal einen Deutschen da haben, dann den laden wir auch ein, der muss mitessen, dann muss ich da alles probieren und das ist halt auch so, wie Busfahren ist, also Grillen, Asado ist da auch Volkssport, da stehen sie ja voll drauf.
Ja. Und haben es auch voll drauf, ne? Die haben ja auch, also ich meine, gut, jetzt bist du Vegetarier gewesen oder jetzt wieder, kurzer Zeit nicht, und kennst vielleicht den Vergleich zu anderem Fleisch nicht, aber das haben die schon richtig drauf da unten.
Absolut, absolut, das sind Profis. Also wenn man mal was übers Grillen lernen will, dann muss man da denen mal über die Schulter schauen. Ja. Genau, dann waren wir eben in Peru, wo dann das Essen tatsächlich, es macht zack und das Essen wird total vielfältiger und es gibt verschiedenere Sachen, mega lecker. Hab mir aber trotzdem tatsächlich im Bus, wie wir dann von Cusco nach Lima gefahren sind, nach Machu Picchu, habe ich mir wahrscheinlich im Bus eine fetzen Lebensmittelvergiftung eingezogen und nicht irgendwo auf der Straße. Tja, wie es halt manchmal kommt. War dann so ein kleiner Downer, aber ging auch vorbei. Und
naja, wahrscheinlich war das Karma-Konto halt einfach ein bisschen zu krass im Minus.
Also.
Es musste wieder ein bisschen ausgeglichen werden.
Ja, musste ich wieder ein bisschen was büßen. Und in Lima haben wir uns dann aufgeteilt. Mein Freund ist wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und ich bin eben in alter Manier weiter Richtung Norden, Richtung Ecuador. Und das ist dann einfach auch schon nochmal ein anderer Vibe, weil Ecuador im Vergleich zu den anderen Ländern einfach echt winzig ist. Und man merkt, die Bevölkerungsdichte ist viel höher. Überall sind Leute. Man hat nicht so kilometerlang seine Ruhe wie unten im Süden. Und genau, hab dann dort, aber dann so gemerkt, so, boah, ich bin echt eigentlich ziemlich durch, weil ich echt jeden Tag fast unterwegs war auf meiner Reise. Irgendwie ständig bloß Zelt aufbauen, Zelt abbauen, weiterfahren und hin und her. Haben wir auch in Hostels geschlafen und so, auch trotzdem.
Welche Zeitspanne sprechen wir denn jetzt gerade? Wann bist du, wie lange bist du aktuell zu dem Punkt in Ecuador schon unterwegs gewesen?
13 Wochen.
Okay.
Ja, sowas muss sein.
13, also dreieinhalb Monate.
Genau, ja. Und deswegen war dann so klar, so okay, es geht ja Richtung Ende meiner Reise und jetzt will ich noch ein bisschen runterkommen. Ich will ja nicht mega fertig einfach nach Hause kommen und dann, naja, wäre ja auch nichts. Deswegen habe ich über Workaway, das ist so eine App, wo man verschiedenste Jobs überall suchen kann, so einen Rezeptionsjob in einem Hostel gefunden. Da habe ich angefragt in Montanita, das ist so ein kleines Dorf an der Küste von Ecuador. Und die haben dann erstmal so, ja, passt. Für 3 Wochen kann ich kommen und da arbeiten. Kost und Logis dabei und mega Strand zum Surfen. Ja, und dann bin ich da halt noch hin. Und das war einfach mega entspannt. Echt jeden Tag im gleichen Bett schlafen, aufstehen, surfen, in Anführungszeichen arbeiten, halt ein bisschen, keine Ahnung, sich um die Rezeption kümmern. Nachmittags noch eine Runde surfen und dann abends entspannt am Strand Bierchen mit den Gästen. Mega. Und dann hat das Karma tatsächlich nochmal zugeschlagen, weil ich dann mal an einen Strand etwas südlicher wollte von Montanita mit einem Gast. Die war aus Uruguay. Und da sind wir mit dem Bus so ein paar Kilometer nach Süden gefahren. Und dann wird man einfach so auf so einer Kreuzung zu so einem Feldweg rausgeworfen. Und da muss man so 2 Kilometer gehen bis zum Strand, einfach durch so Gebüsch. Und dann sind wir da marschiert. Und out of the blue hüpfen 2 Typen aus dem Busch. Einer eine Knarre, einer ein Messer. Und mein einziger Gedanke war einfach bloß so, echt jetzt? Braucht's das, Mann? Und dann gesagt, hey, ja, stehen bleiben und haben die uns halt gepackt, sag ich mal. Und was mich gestresst hat, die haben uns dann auseinander und ich habe nicht gesehen, wo sie das Mädchen hin, die Frau hingetan haben. Und dann stellt man sich halt gleich vor, was jetzt alles passieren kann mit der. Und da ging der Puls schon nach oben. Haben uns dann aber zum Glück, das war bloß für so 1-2 Minuten, dann haben sie uns wieder zusammen und haben gesagt, so, ja, jetzt kniet euch mal da in den Busch hin und Kopf auf den Boden quasi und haben unsere Rucksäcke durchwühlt und wir haben halt bloß mit denen geredet und waren so, hey Jungs, nehmt das Geld, aber bitte nicht die Handys, weil erstens, es wäre einfach scheiße, weil sie war ja auch auf Reisen und da sind die ganzen Fotos drauf und sowas und haben sie halt dann so verkauft so, und wenn ihr die mitnehmt, sie hat den iPhone, wir können euch eh tracken, dann kriegen wir euch, dann haben wir euch am Arsch und so und dann hat man auch gehört, dass sie immer wieder so miteinander geflüstert haben. Ich weiß nicht, ob sie so erfahrene Räuber waren. Und haben halt immer wieder so mit denen hin und her diskutiert. Und irgendwann waren sie, ja, bloß jetzt mal Ruhe, sie nehmen jetzt meinen Rucksack und schmeißen den ins Gebüsch. Dann sollen wir 10 Minuten warten, dann können wir uns den holen und dann ist gut. Gesagt, getan, die sind abgedüst. Und ich bin dann so durch die Büsche gekrochen, habe meinen Rucksack wieder rausgefischt und aufgemacht. Es waren unsere Handys drin und $2 für den Bus zurück nach Montanita. Also sie haben
Räuber mit Herz.
Räuber mit Herz. Es ist einfach so. Mein Gott, sie haben die Kohle gebraucht und ist halt so. Ich glaube, ich habe $20 verloren und sie 50 oder so. Und
krass.
Mei, verkraftbar, oder?
Krass.
Ja.
Was macht das mit einem psychisch? Gehst du am nächsten Tag ganz normal wieder in eine Rezession, als wenn nichts wäre? Oder ist das was man mitnimmt?
Ich muss jetzt noch, ich muss dazu sagen, es war nicht das erste Mal, dass mir jemand eine Pistole ins Gesicht gehalten hat. Oh. Ist mir schon mal passiert, war aber in Deutschland. Und das hat mehr mit mir gemacht, aber da war ich auch noch jünger. Und das ist, und ich muss sagen, in dem Moment, ich war durch dieses ganze, ich bin normal ein sehr durchgetakteter Mensch, vor allem damals noch vom Job her, und habe das eben alles damals losgelassen. Und bin durch dieses, ich habe mich so treiben lassen durch Südamerika, durch dieses ständige Trampen. Ich habe nie gewusst, wo bin ich eigentlich abends, wo schlafe ich. Und ich habe so in den Tag gelebt einfach, dass sich mein ganzes Wesen dort total verändert hat. Und dann hat mir sogar die Situation, ich dachte mir, es ist, wie es ist nichts passiert, es ist alles gut. Es hat mich echt kaum tangiert. Ich habe mich dann hauptsächlich eben um sie gekümmert, um sie, weil... Halt schon ein bisschen, ja, natürlich mitgenommen und also, hey, ja, wir halt gut zugeredet und war so, hey Mann, das ist scheiße passiert, aber hey, wir hatten echt mega Glück im Unglück einfach und ja, also ich muss sagen, ich bin da unbeschadet rausgegangen.
Okay.
Genau, und von dem her, ja, mein Gott, das kam er halt. Mhm. Und genau. Dann ging es auch schon steil Richtung Ende. Es ist ja, wie es immer ist, im Urlaub, egal wie lange man unterwegs ist. Die letzte Zeit vergeht am allerschnellsten. Und dann hatte ich noch ein paar Tage in Quito eben, was ja auch eine Megastadt ist, einfach super dünn, aber einfach lächerlich ewig lang. Die liegt ja in so einem Tal zwischen den Bergen, aber wunderschön einfach. Und habe da nochmal... einfach alles mitgenommen, was ging, diesen ganzen Flair und die Mercados, wo es so gutes Essen gibt einfach. Und dann, genau, habe ich da meine Reise ausklingen lassen.
Bist du auch noch, glaube ich, auf den Cotopaxi gestiegen, ne?
Ja, genau, den habe ich unterwegs auch noch mitgenommen, dieser Vulkan.
Der liegt ja auch auf
5050 Meter hat der.
Ah, 5000 ist das, genau.
Dann gäbe es noch den Chimborazo, der ja, was ich... Dessen Gipfel ist ja am weitesten entfernt vom Erdmittelpunkt, weil er direkt auf dem Äquator liegt und somit eigentlich technisch gesehen höher als der Mount Everest, beziehungsweise einfach weiter wegragt vom Erdmittelpunkt. Mhm. Ja, da war das Wetter aber so schlecht, den konnte ich nicht mehr mitnehmen, leider.
Ja. Okay. Und wie hast du das gut verkraftet? Ich bin auf Cotopaxi oben gewesen. Ich konnte nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich konnte keinen Schritt mehr vor den anderen legen.
Echt jetzt? Setzen,
vor lauter Höhenkrankheit. Okay. Mir ist so schwarz vor Augen geworden. Das war echt krass. Und Line zum Beispiel, die ist ja, die ist easy peasy da oben rumgesprungen wie so eine junge Gazelle und ich war da einfach so scheintot.
Nein, ging bei mir tatsächlich total klar. Hatte ich überhaupt keine.
Das ist gut.
Keine Probleme. Ja. Hatte ich aber zum Glück in Cusco auch schon nicht, weil das ist ja auch relativ hoch und Machu Picchu und da fällt ja auch öfter mal jemand um.
Ja, ja. Ja. Okay, und dann warst du in, also Ecuador, Quito, das ist dann dein Schluss, dein Ende gewesen. Und
genau.
Du bist dann von Quito, bist du auch zurück nach Deutschland, ne?
Ja, über Bogota bin ich da, zurück nach Madrid. Und ich weiß noch, mein erster Gedanke war, ich bin in Madrid gelandet und bin dann mitten in der Stadt gestanden und mein erster Gedanke war, wow, ist es hier leise. Einfach echt. Im Vergleich zu so einer südamerikanischen Stadt echt gar nichts gehört. Wahnsinn. Ups. Und ja, deswegen einfach wieder ein krasser Unterschied einfach. Ja. Bin dann eben über Malle heimgeflogen. Was dann auch noch lustig ist, weil dann hast du diese ganzen
Malle, Mallorca
halt aus Malle und du hockst dazwischen und bist einfach geistig noch in Südamerika im Backpacken und die halt einfach bloß. Ja. Das krasse Kontrastprogramm dazu.
Ich dachte gerade ganz kurz, dass du Malediven meinst, aber ich habe jetzt realisiert, dass du Mallorca meinst.
Ja, ich meine Mallorca.
Und ja, und dann war deine Reise zu Ende. Ich meine, du warst insgesamt wie viele Monate unterwegs?
Knapp 5 war ich unterwegs.
5 Monate und hast total krass viel erlebt. Es ist alles gut gegangen, zum Glück. Also fast alles gut gegangen. Zumindest gesundheitlich bist du unbeschadet zurückgekommen. Was ich immer noch nicht glauben kann, dass du da ohne Auslandskrankenversicherung unterwegs gewesen bist. Aber ja, mega cool. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und alles Gute für deine zukünftigen Reisen mit Krankenversicherung. Ich kann das immer nur noch plädieren. Vielleicht bin ich hier auch einfach mittlerweile zu alt für.
Nein, bist du nicht.
Aber ich empfinde das als wirklich sehr wichtig.
Ja, absolut, hast du recht. krass. Freut mich, dass ich es erzählen durfte. Wow. Und ich hatte irgendwie, ich bin schon lang Fan und so und war schon ewig lang den Podcast. Hatte aber irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, boah, so krasse Leute und die machen so krasse Sachen und dann hat es irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass, keine Ahnung, das bei mir auch so wäre. Hatte aber eben in letzter Zeit einfach so mehrere Gespräche, wo es halt auch um den Lebenslauf ging. Und dann kommt also der Punkt so, ja, hey, hier fehlt ein halbes Jahr, was war da? Und dann sagt man so, ja, Südamerika, okay, und was haben sie da gemacht? So, ja, ich war halt unterwegs per Anhalter. Das ist so eine kurze Pause, bloß so, was? Und dann dachte ich mir so, ja, wow, vielleicht ist es ja doch irgendwie, keine Ahnung, was oder eine Inspiration für irgendwen und einfach mal, keine Ahnung, einfach mal zeigen, dass man auch so, einfach mal, ich will jetzt nicht sagen, drauf scheißen, aber man kann einfach mal sich treiben lassen und man muss nicht immer bloß so abhetzen, einfach so.
Ja, auf jeden Fall. Sag mal, hat diese Stelle am Ende dann auch ihren Handschlag gehalten und du konntest deine Lehre zum, was war das, Schreiner, glaube ich, machen?
Ja, genau. Ja, hat funktioniert.
Sehr gut.
Bin zurückgekommen, habe in Deutschland noch kurz ein bisschen Kram erledigt, straight nach Wien gezogen und habe da meine Tischlerlehre gemacht.
Ja, Tischler, das war das, genau. Ja,
Tischler, Schreiner, ist das gleich.
Mega gut. Ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen zurück und für, ich meine, diese Folge kommt ja viel, viel später, aber frohe Weihnachten, heute ist Heiligabend.
Ja, Mann, danke dir auch, fröhliche Weihnachten, man kann gar nicht mehr reden. Freut mich vor allem, dass es so irgendwie so schnell geklappt hat. Krass.
Ja, hier geht's schnell. So, wir stoppen die Aufnahme hier. Manu, danke und bis bald.
Ich sag danke und ich, keine Ahnung, wahrscheinlich hörst du das öfter, aber ich wollte mich auch einfach mal bedanken, dass du da so viel Herzblut in diesen Podcast steckst und dieses krasse Medium lieferst für uns alle, die dieses gleiche Ziehen die ganze Zeit spüren, dass es uns wegzieht. Das ist echt herrlich. Echt. Ich bin ein Riesenfan. Danke dir.
Das ist das drittschönste Weihnachtsgeschenk, glaube ich. Ich habe gerade ein Haus gekauft und vielleicht kriege ich noch bald eine Tochter. Aber das, vielen Dank.
Oh, wow, was für Neuigkeiten. Krass. Okay, dann, fast super. Danke. Hat mich mega gefreut, dass ich da sein durfte. Und ja, mach's gut.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.
Das war's auch schon wieder. Von seinem Start in Patagonien bis zu den abgelegenen Winkeln Ecuadors hat Manuel uns gezeigt, dass das Leben manchmal die besten Geschichten schreibt, wenn wir den Mut haben, es ungeschrieben zu lassen. Und im Idealfall dabei auch noch eine Auslandskrankenversicherung haben. Manuels Reise ist ein perfektes Beispiel dafür, wie das Reisen uns verändern und neue Perspektiven eröffnen kann. Die Begegnungen mit Menschen aus aller Welt, die unerwarteten Herausforderungen und die unzähligen Nächte unter freiem Himmel. All das sind Erlebnisse, die man nicht kaufen kann und die ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich bitten, den Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast, ihn mit deinen Freunden zu teilen und vielleicht sogar eine Bewertung zu hinterlassen. Deine Unterstützung hilft uns enorm für das, was wir noch vorhaben. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns auf diese Reise zu gehen. Bis zum nächsten Mal, zum Beispiel nächste Woche Dienstag hier im Off the Path Weekly, wenn wir wieder spannende Abenteuer und einzigartige Reiseerlebnisse mit dir teilen wollen. Oder, wenn du möchtest, auch gleich weiter im Off the Path Daily, denn dort veröffentlichen wir jeden Werktag, montags bis freitags, eine kurze 10-minütige Folge über unsere Welt. Bleib neugierig, offen und wage es immer wieder, neue Wege zu gehen.